Was war dein erstes Handy?
Ein Nokia-Handy.
Klassiker.
Das war 80% der Fälle. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Google Maps.
Welche technologische Superkraft wünschst du dir?
AI-Fähigkeiten.
Und wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ja, ich denke, es ist tatsächlich Jeff Bezos.
Ah ja, spannend. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Die Arbeit zu vereinfachen und Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Und die Stimme, die wir gehört haben, gehört zu einer, ich sage mal, sehr treuen Seele, wenn wir auf seinen Lebenslauf schauen. Christian Schirmer ist bei uns. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Frauke.
Hallo.
Du hast 96 eine Ausbildung zum Handelsfachwirt gemacht, und zwar bei einem Einrichtungsunternehmen, das sich da nannte Dänisches Bettenlager. Heißt, seit 2021 kennen wir das unter Jysk, und da hast du dich hochgearbeitet. Store Manager warst du da, District Manager, Regionalleiter und so einiges. Und im Jahr 2019 bist du Director Retail Germany und dann auch noch Country Manager Germany geworden. Also hast du nie so die Lust verspürt, nochmal woanders hinzugehen? Also war das so dann so dein Traumjob am Ende?
Tatsächlich war ich noch knapp 2 Jahre in einem anderen Einrichtungsunternehmen, bevor ich die Funktion als Retail Manager Director Retail 2018 wieder eingenommen habe. Ich war knapp 2 Jahre bei der Firma Höfner in Berlin tätig, auch in der Geschäftsleitung Vertrieb für verschiedene Häuser zuständig. Am Ende des Tages ist es aber die skandinavische Kultur und der persönliche Umgang miteinander, der mich dazu bewegt hat, wieder das Unternehmen erfolgreich zu begleiten, was ich 20 Jahre zuvor mit Dänisches Bettenlager gemacht habe.
Stimmt, hier steht auch noch Höfner, habe ich jetzt überlesen. Ja. Aber es war so ein kleiner Ausschnitt, dass es halt nicht so eine Relevanz hat.
Genau, das waren auch nur alles Plastikmöbel. Ich dachte, du stellst die erste Frage, in welchem Bett schläfst du? Also Holzbett klassisch oder?
Ich schlafe nicht auf einem Holzbett. Das habe ich viele Jahre. Mittlerweile ist es ein Boxbett.
Hat das Jysk auch im Programm?
Ja.
Ja?
Hatte. Mittlerweile nicht mehr, aber hatte im Programm. Und dann war es natürlich eine gute Möglichkeit zuzuschlafen. Okay. Ja.
Aber wenn ich kurz nochmal auf den Einstieg eingehen kann. Jeff Bezos hast du gesagt. Das ist ja nun, wenn ich es mal so salopp formulieren möchte, Mr. E-Commerce. Und wir hatten letztens, Handelsblatt hatte da einen Bericht drüber, dass in den USA gerade wieder stationärer Handel richtig abgeht in einigen Bereichen. Ja, die Margen dort wesentlich größer sind als im E-Commerce. Ihr habt natürlich viele Stores, aber auch viel Online-Geschäft. Kannst du da mal erzählen, wie ist das bei euch? Könnt ihr das irgendwie bestätigen, dass das so ist, dass im E-Commerce dann doch oder im Online-Handel es doch schwieriger ist, im stationären besser?
Wir sind ja traditionell ein wirkliches stationäres Handelsunternehmen. Das heißt, mit über 900 Standorten in Deutschland ist das die Wurzel und auch unser Kerngeschäft. Wir sind 1984 gestartet im März mit dem ersten Store in Flensburg, nachdem der Unternehmensinhaber Lars Larsen in Dänemark schon viele Standorte eröffnet hat. Und es ist bis heute eines unserer kritischen Erfolgsfaktoren, würde ich sie nennen, dass wir 900 Standorte als Einzelhandelsunternehmen und Einrichtungsunternehmen in Deutschland haben. Und ja, ich kann absolut nachvollziehen, dass viele Tendenzen wieder weg vom E-Commerce, im Online-Business in Richtung stationärer Handel sind, weil es halt auch bei allen Generationen übergreifend mittlerweile einfach wieder ein besonderes Bedürfnis ist, neben den schnellen Einkaufen online, aber auch den sozialen Kontakt und den Austausch vor Ort mit Kollegen und Verkäufern und Menschen zu haben. Und das sehen wir auch bei der aktuellen Entwicklung, die sehr positiv ist. Und Jeff Bezos, ja, er ist der Urvater des E-Commerce, so will ich ihn mal nennen, aber er hat ja auch die ersten Amazon-Stores eröffnet und das nicht ohne Grund, ja, weil du halt nicht alle Generationen, Altersklassen und Kundengruppen mit dem Thema E-Commerce glücklich machst. Und da brauchst du verschiedene Standbeine. Und das haben wir auch und deswegen baut sich unser Erfolgskonzept auf 900 Standorte, dem Webshop und dem Bereich B2B auf.
Ich meine, aber gerade bei Möbeln ist es natürlich auch, also wenn man auch vor allem Richtung Möbel denkt, ist es natürlich auch, ja, vielleicht sogar noch naheliegender, dass offline, stationär etwas erfolgsversprechender noch sein kann, als wenn man jetzt über Bücher vielleicht spricht, weil so ein Bett will man vielleicht doch mal ausprobieren. Heißt das, dass es eure Branche dann eigentlich noch schwieriger ist, ins Online-Business, was man am Ende ja auch braucht, zu transferieren, oder schließt sich das dann gar nicht aus?
Das sicherlich, ja, weil dieses Thema Haptik, etwas ausprobieren, etwas fühlen, das hat schon eine Relevanz, nicht nur bei der Matratze, dem Oberbett, dem Kissen, auch wie sie Stoffe anfühlen, wie eine Bettwäsche, wie geschmeidig und anschmiegsam die ist. Das sind alles Faktoren, die kannst du in einem Store wesentlich besser verproben. Du kannst es auch online bestellen und dann wieder zurückschicken, aber das ist nicht der nachhaltigste Ansatz und ist irgendwie auch nicht das Einkaufserlebnis am Ende des Tages. Mhm. Von daher, in vielen Branchen ist das Thema E-Commerce, wenn ich Textil nehme oder auch andere Bereiche, Do-it-yourself, schon stark gewachsen in den letzten Jahren. Das, der Bereich Einrichtung auch, aber man sieht auch jetzt wieder, dass der Buchhandel neu belebt ist, ja. Dadurch, dass viele sich wieder abwandeln vom Bereich E-Commerce und tatsächlich in den Store in der Innenstadt gehen und schmökern, ja, in der Buchhandlung.
Mhm. Euer Ziel ist, glaube ich, immer 20 Minuten maximal weg.
Richtig.
Von jedem, dass jeder in 20 Minuten in einem Just-Store ist. Wie schafft ihr das dann trotzdem? Man kann ja es online betreiben und das so schlecht machen, dass der Kunde dann sagt, dann gehe ich doch lieber in den Store oder eine Verbindung schaffen damit. Wie schafft ihr das, den Kunden zu animieren? Ich gucke erstmal online vielleicht und gehe dann doch in den Store, weil ich es da abholen kann oder wie auch immer, ausprobieren euch, man bietet mir Rabatt. Wie läuft der Kontakt da?
Grundsätzlich sind ja über 80, knapp 90% sogar der ersten Kontaktpunkt, der ist ja online, des klassischen Kunden, auch bei Jysk. Und er hat sofort die Möglichkeit zu sehen, ist dieses Produkt verfügbar in den Stores seiner näheren Umgebung. Manchmal hat er auch 3-4 Stores, die im Umkreis von 20 Kilometern direkt erreichbar sind, sodass er dort für sich direkt feststellen kann, ist dieser Artikel verfügbar oder nicht. Und dann nutzt er natürlich gerne diese Möglichkeit über Click and Collect, sich den Artikel zu reservieren und innerhalb von 30 Minuten den Artikel auch abholbereit im Store dann zu bekommen, anstatt Frachtkosten zu zahlen, Zeitslot zu vereinbaren zur Anlieferung etc. Es ist deutlich angenehmer, plus den Kontakt halt dann auch vor Ort, ja, und die Möglichkeit, zu dem Produkt noch weitere Produkte zu kaufen.
Wenn es bei euch stationär so gut läuft, was macht ihr denn anders als Galeria? Warum läuft es da nicht?
Andere Produkte.
Ja gut, kann man sagen, Gemischtwarenladen halt, aber was ist das Problem?
Also ein entscheidendes Kriterium ist sicherlich Lage. Ja, Galeria ist, wenn man das Sortiment Matratzen, Oberbetten betrachten möchte, ja. Zu Galeria fährst du nicht in der Regel, stellst dein Auto vor die Tür, gehst rein, hast einen übersichtlichen Store, schnell verfügbar Ansprechpartner, die kompetent und freundlich sind, und dann nimmst du deine Matratze unter den Arm und läufst wieder zu deinem Parkplatz und bist wieder gleich zu Hause innerhalb von 20 Minuten. Das ist nicht das, was ich jetzt erleben würde bei Galeria oder bei Kaufstadt. Und das ist aber das, was der Kunde bei uns erlebt. Und er kann schon vorab entscheiden, welche Matratze verfügbar ist, die er direkt mitnehmen kann. Mhm. Indem er online einfach in dem Store schaut, welche Matratze ist da und welches Angebot ist für mich als Kunden gerade relevant. Mhm. Lage ist ein ganz entscheidendes Kriterium an dieser Stelle.
Also bei euch die Lage nicht unbedingt im Stadtzentrum?
Nein. Gemeint. Genau. Wir sind eher dort in der Agglomeration, in der Fachmarktlage, auf der grünen Wiese. Das sind unsere bevorzugten Standorte. Wir haben nur ganz wenige Standorte in Deutschland, die wirklich in einer City-Lage sind. Hm. Und das war auch gerade in Zeiten von Corona, wo das schnelle Einkaufen ein relevanter Erfolgsfaktor war, auch eines der Kriterien, wo wir sagen, Mensch, das war wieder gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt mit schnellen, unverbindlichen, direkten, einfachen Einkaufen den Kunden die Möglichkeiten geboten haben. Ja, du musst nicht erst 40 Minuten von A, B über C laufen, um dein gewünschtes Produkt zu finden. Es ist schnell und einfach.
Nicht so wie bei den Schweden. Na
gut. Zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, das finde ich da ehrlicherweise auch mal anstrengend. Ich versuche immer, die Abkürzung zu finden. Aber gut, trotzdem dieses Spannungsfeld online und stationär, diese Verbindung ist ja ganz interessant. Wir hatten vor vielen Jahren mal, Nils Seebach hieß der, glaube ich, der hat das eigentlich kritisiert im Sinne, wenn man es zu sehr verknüpft. Wie oft passiert es denn bei euch, wird das dann jemand da steht und sagt, also diese Matratze, die habe ich ja online für 200, jetzt in die Luft gesprochen, 200 Euro günstiger gesehen. Was könnt ihr denn da noch am Preis machen? Oder kommt sowas dann auch vor? Weil der Kunde ist ja deutlich aufgeklärter heutzutage und vielleicht traut man sich dann auch mal mehr zu fragen.
Das kommt vor. Also grundsätzlich haben wir ja eine 30-Tage-Preisgarantie, die wir zu baugleichen Produkten jeglicher Art offerieren, auch vom Wettbewerb. Mhm. Und wenn das 1:1 das gleiche Produkt ist, dann hat man auch die Möglichkeit, dies zu dem genannten Preis zu bekommen. Das wird von den Kollegen vor Ort geprüft, abgeglichen und dann ist das Thema auch unproblematisch. Was, glaube ich, aber ein entscheidender Faktor ist, ist, dass wir keinen Unterschied machen zwischen Online-Umsatz und Store-Umsatz. Es läuft alles in den Store. Auch die online generierten Umsätze werden nach Postleitzahlen ermittelt. Und das kommt den Mitarbeitern vor Ort zugute. Weil oftmals erlebt man ja auch, und das sprachst du auch gerade an, man hat vielleicht eine Reklamation, man möchte das Produkt zurückbringen. Mhm. Und dann ja, ist es doch gut, wenn der Mitarbeiter vor Ort offen zu dem Thema ist und sagt, kein Problem. Ja, wir können die Matratze hier direkt vor Ort zurücknehmen, weil er hatte im Vorfeld da auch von dem Verkauf der Matratze direkt im Store profitiert. Mhm. Sind also nicht konkurrierende Vertriebskanäle, sondern es sind ja beide Zahlen auf das gleiche Ziel, auf das gleiche Ergebnis ein.
Kannst du vielleicht kurz mal erzählen, wie läuft's bei euch in der Produktion? Produziert ihr quasi ohne Ende vor und das liegt dann irgendwo rum oder ist das alles schon just in time? Ich habe gelesen, irgendwie gab es in Schweden ein großes Lager, was ihr dann mit viel Aufwand digitalisiert habt und eine Firma mit ins Boot geholt, um das noch effizienter zu gestalten. Also wie läuft das? Ich kann mir das schwer vorstellen, dass man jetzt so Betten und Matratzen ohne Ende vorproduziert und das ist ja ein Riesenlagerproblem dann vermute ich.
Gut, wir haben in Deutschland haben wir 3 Logistikzentren. Eins im Norden, eins in der Mitte des Deutschlands und eins im Süden. Und über diese 3 Logistikzentren haben wir wöchentlich die Möglichkeit, unsere Stores und damit auch die Stores in die Lager in den Stores zu beliefern. Mhm. Das heißt, jede Woche fährt ein Trailer mindestens, teilweise auch zweimal, bei umsatzstärkeren Stores, in die Anlieferung und bringt dort Möbel, Matratzen und so weiter hin. Und jeder Store hat auch ein Lager. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, Online-Artikel vom Kunden bestellen zu lassen und in den Store liefern zu lassen. Es gibt auch die Möglichkeit von Home Delivery, dass du im Store oder von zu Hause aus dann Online-Produkte bestellst und die werden direkt nach Hause geliefert. Also es gibt verschiedene Logistikmöglichkeiten, um dem Kunden schnell die Ware zur Verfügung zu stellen. Das heißt, im schlimmsten Falle ist die Ware nicht verfügbar im Store zu dem Zeitpunkt des Einkaufs oder des Besuches, ist sie innerhalb von 7 Tagen spätestens beim Kunden.
Wenn ich in ein Lager bei euch jetzt reinschauen würde, was würde ich da sehen? Lauter selbstfahrende Roboter oder Menschen, die mit Tablets durch die Gegend rennen und Bestände da haben? Oder wie stelle ich mir das vor?
Im großen Logistikzentrum wirst du Roboter sehen, da wirst du Hochregallager sehen. Mhm. Das Pick by Voice wirst du dort sehen, also sehr automatisierte Prozesse. Ja, und da muss man auch unterscheiden zwischen dem Lager für Online-Bestellungen und für normale Kunden- oder Store-Bestellungen. Bereich online, wo die Bestellungen kleinteiliger sind, wo vielleicht nur eine Bettwäsche bestellt wird oder eine Kerze oder so, dann ist das noch deutlich mehr automatisiert als im großen Hochregallager.
Okay, aufgrund der Größe der Produkte oder manchmal vielleicht auch Kleinteiligkeit, aber wir hatten letztens auch das Thema humanoide Roboter. Ist das für euch schon denkbar in den nächsten 10 Jahren?
Ich bin jetzt, was Logistikprozesse angeht, wir haben weltweit mittlerweile schon 10 Logistikzentren, jetzt nicht der absolute Spezialist, aber die Automatisierung und die Digitalisierung von Prozessen in Lagern ist eine Notwendigkeit, wo man alle Ressourcen, die sich bieten, nutzen sollte. Ja, durchaus denkbar.
Schon auf Fachkräfteproblematik hin, ne? Also
richtig, das ist genau der Punkt, um einfach die Ressourcen, die nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung stehen, anderweitig halt abschöpfen zu können. Und das ist das Thema Fachkraft im Lager, die Dienstleistung da zu haben, ja.
Jetzt habt ihr dieses Jahr 40 Jahre Jüsken Deutschland, also den ersten Store gab's in Flensburg. Wenn ihr jetzt, oder gut, in 40 Jahre in die Zukunft schauen, ist ein bisschen gemein, aber was ist so jetzt so die große Aufgabe, wo du sagst, das müssen wir anpacken, damit wir à la Jeff Bezos Art so immer Tag 1 haben? Was ist so eure Vision jetzt für die nächsten Jahre?
Also grundsätzlich Punkt 1, renne nicht jeder Neuerung sofort hinterher. Sei nicht der Vorreiter von Digitalisierung und Technologien, sondern beobachte die Spielwiese und such dir dann Dinge raus, die auch in unser Konzept passen und uns auch im Bereich Performance und Effizienz weiterbringen. Das ist Punkt 1. wenn wir das gefunden haben, dann das bestmöglich auch implementieren und professionalisieren, auf unser Business-Konzept entsprechend ausrichten und perfektionieren. Wir sind natürlich auch eine sehr große Organisation mit 900 Standorten. Nicht jedes Tool ist auch automatisch so einsetzbar, dass es auch die Kundenbedürfnisse und die Kundenzufriedenheit erfüllt. Ja? Also ein Chatbot im Customer Service, im Kundendienst ist eine tolle Geschichte, aber führt manchmal auch zu sehr langen Wartezeiten oder zu Antworten, die nicht zufriedenstellend sind. Und das ist immer oberste Prämisse, dass der Kunde wirklich, egal ob er im Store, im Kundenservice, im Online-Shop oder durch den Spediteur vor Ort dann in Kontakt tritt, einfach 100% zufrieden ist.
Wieso lange Wartezeiten beim Chatbot? Ich dachte, das ist genau das Gegenteil, das Ziel.
Ja, man muss viele, viele Antworten geben und dann vielleicht am Ende des Tages den gewünschten Ansprechpartner zu finden. Es ist zwar erstmal sofort eingesammelt und abgeholt, aber es kann unter Umständen noch länger dauern.
Ja. Ach so, der nicht selbstständig Antworten geben kann, ohne weiteres.
Ja, oder dann nur auf die konkrete Frage eine Antwort gibt und dann stellst du die nächste Frage und bekommst die nächste Antwort und dieser Prozess kann sich auch verlängern. Man muss den richtigen Zeitpunkt oder die Kombination aus Chatbot und dem Kundenserviceberater herstellen.
Du hast ja eben auch gesagt, ihr müsst nicht immer die Ersten sein. Ihr schaut euch auf der Spielwiese so ein bisschen um. Jetzt gibt's ja eine Menge Spielwiese, was Technologie angeht. Augmented Reality, Metaverse, solche Sachen. Seid ihr dann bei solchen Sachen eher, warten wir mal lieber ab oder ist sowas dann schon konkret bei euch vielleicht auch im Einsatz?
Virtual Reality oder Augmented Reality hatten wir vor vielen, vielen Jahren schon mal getestet. Da war die Technologie gar nicht so weit. Hatten es eingeführt bei unserer App-Lösung, haben es dann wieder auslaufen lassen. Auch heute aus dem Hintergrund heraus, dass man sagt, Mensch, man kann sich durch die Brille sein Esszimmer in seinem eigenen persönlichen Wohnzimmer vorstellen. Ich glaube, dass ich bin sicher, die meisten Kunden sind noch nicht so weit, dass sie diese Tools auch für sich bewusst einsetzen und nutzen. Ein anderes Beispiel ist das Thema, was du eben noch als zweites aufgeführt hattest. Was war das?
Metaverse.
Auch das ein Riesenhype. Vor 2-3 Jahren in New York wird auch von vielen Exklusivmarken wunderbar eingesetzt und genutzt. Für uns als Jüske derzeit kein Vertriebskanal. Weil unser Kernkonzept sind die 900 Stores, ist der Omnichannel-Ansatz, dass der Kunde vor Ort zu Hause Liefermöglichkeiten auswählen kann, dass er ja entsprechend seiner Wünsche das dann bekommt in der kürzmöglichen Zeit, die ihm zur Verfügung steht.
Und KI, also wir sprachen gerade zwar über Chatbots, aber es gibt ja noch 1000 andere Möglichkeiten. Da könnte ich mir so einiges vorstellen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die richtige Matratze. Also ich hatte auch schon meine Erlebnisse mit Matratzen, die ja nicht funktioniert haben. Da wünschte ich mir auch irgendwie noch mehr Hartmittel, weil ich, keine Ahnung, merkt man erst nach 3 Tagen, dass es nicht passt. Vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten.
Die gibt es sicherlich und KI und AI ist auf jeden Fall ein Bereich, mit dem wir uns auch gerade sehr intensiv auseinandersetzen. Nicht in puncto Kundenberatung, sondern vielmehr in puncto Administration, Arbeitsprozesse, Arbeitserleichterung. Ja. Wir sind in 48 Ländern vertreten, unterschiedliche Sprachen, Übersetzungen, Produkttexte. All diese Hilfsmittel, die werden auch in Zukunft durch AI automatisiert abgebildet. Und das dauert auch seine Zeit, da die Systeme ranzuführen, dass sie auch lernen, den richtigen Text zu schreiben mit den richtigen Formulierungen. Aber da sind wir ganz konkret dran. Bei der Matratzenberatung würde ich das noch etwas differenzierter betrachten, derart, dass den Eindruck, den du von einer Matratze hast, definitiv nur dein Eindruck ist.
Ja.
Also der Matratzenkauf ist unglaublich subjektiv und da ist die richtige Beratung und das persönliche Einstellen auf den Kunden ganz entscheidend für ja den gesunden und guten Schlaf danach. Das AI in den Prozessen beizubringen, das halte ich für sehr, sehr schwierig.
Ja, vielleicht nicht AI, aber Algorithmen vielleicht eher so. Also man kann ja Kunden einordnen in Gruppen und das kann die Maschine manchmal viel besser, ne? Also hat er schon mal Rückenleiden gehabt oder nicht? Oder welches, wenn ja, Bandscheibenvorfälle? Yes. Das könnte man in Gruppen aufteilen und könnte dann schon mal Vorauswahlen treffen oder ihm das erleichtern. Wie ein Patient, der in ein Krankenhaus geht, was gut durchdigitalisiert ist, wird dem meistens viel besser geholfen als jemand, der unbedarft irgendwo reinkommt. Ne?
Unbedingt. Dafür brauche ich aber nicht AI. Dafür gibt es heute schon den Matratzenkonfigurator, der genau nach diesen Prozessen halt die eine konkrete Auswahl an Matratzen vorschlägt. Ja.
Klingt dann nur schick.
Und das hilft sowohl den Mitarbeitern vor Ort im Store als auch online. Ja.
Auf die Mitarbeiter würde ich jetzt mal gerne zu sprechen kommen. Ihr habt, klar, ihr habt, wenn ihr eure Prozesse, die euch betreffen, modernisiert oder weiter nach vorne bringt mit KI und anderen Tools, da muss man die Leute mitnehmen. Aber ihr müsst ja vor allem auch die Leute mitnehmen, was Digitalisierung angeht, was, ja, hier habt das immer auf dem Schirm, online, das und das. Die müsst ihr ja auch mitnehmen, die eigentlich schon sehr viel damit zu tun haben, die Kunden irgendwie bei Laune zu halten. Wie macht ihr das? Weil ihr habt ja nun wirklich einen Bereich, wo der Mensch noch sehr viel zählt, ne? Wenn da jemand steht, auf den, der nicht so Bock auf mich hat, dann komme ich im Zweifel auch nicht wieder.
Yes. Und im Rahmen der groß angelegten Transformation, die wir seit 2019 durchlaufen haben, nicht nur durch die Namensänderung auf Jysk, sondern auch im Sortiment und in Arbeitsmitteln, die wir zum Einsatz bringen, Kommunikationsplattformen, haben wir da wirklich große Learnings draus gezogen, dass vielen nicht immer gleich gut ist. Ja, und das Abholen des einzelnen Mitarbeiters, das Erklären, das Purpose, ja, warum machen wir das und was hast du persönlich davon, wenn du diese neuen Instrumente für dich in die Anwendung bringst? Das ist der ganz entscheidende Faktor, um so viele Mitarbeiter, gerade bei der Neueinführung von Tools, Prozessen und Systemen, bestmöglich onzuboarden. Und wenn du zu viele Dinge in dem Zusammenhang umsetzt, dann bleibt viel auf der Strecke. Und deswegen ist eine gute Einführung, eine gute Planung, Organisation enorm wichtig. Und jemand, der nicht nur erklärt, wie das System funktioniert, sondern dieses What's in it for me-Thema auch wunderbar vermitteln kann. Mhm. Und das ist erfolgskritisch bei allen neuen Technologien, Tools und Prozessen. Mhm. Weil wir beschäftigen ja nicht nur Leute, die 4 bis 8 Stunden am Tag im Bereich Social Media unterwegs sind oder Online-Plattformen nutzen, sondern wir haben ja auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen technologischen Hilfsmitteln nicht so affin sind. Und da ist es noch viel, viel wichtiger, ihnen den Vorteile zu erklären und sie in diese Themen, zu diesen Themen abzuholen.
Und wie macht ihr das dann konkret?
Wir haben verschiedene M-Learning-Plattformen zum einen, aber zum anderen ist es aber auch das persönliche Training vor Ort im Store. Durch den Store-Manager, durch den District-Manager, durch verschiedene Ambassadoren, die wir zu verschiedenen Themenbereichen spezialisiert und ausgebildet haben. Es gibt Open-Sessions, die wir anbieten. Wenn man sagt, okay, in dem Bereich fühle ich mich noch nicht so sicher, ich habe Fragen, ich brauche Antworten, das reicht mir noch nicht. Wir hatten auch zu verschiedenen Themen oder Themengebieten Open-Sessions angeboten, um wirklich alle Möglichkeiten zu nutzen, die Mitarbeiter da zu onzuboarden und die Kompetenzen aufzubauen. Auch Hybrid-Sessions sind da gern genutzt. Wenn also das Training, die Unterweisung vor Ort nicht möglich ist, gibt es dann halt Team-Sessions, wo Kolleginnen und Kollegen die Dinge erklären. Dann gibt es Best Practice dazu, Erfahrungsaustausch, um wirklich das breite zur Verfügung stehenden Nutzen und Wissen einfach auch anzuzapfen.
Mhm. Du sprachst schon Social Media an. Könnte man ja auch ein bisschen über Marketing und so reden. Nutzt ihr denn da die mit der, ich muss zugeben, ich kenne nicht allzu viele Jysk jetzt Medienwerbemaßnahmen, weil das vermutlich an mir vorbeigeht, so oft kaufe ich keine Möbel.
Dein Algorithmus ist noch nicht trainiert.
Ja, genau. Aber was macht ihr da? Influencer-mäßig oder TikTok, ist da das volle Programm?
Wir haben im Social Media Bereich ist Meta und Google sind unsere zwei großen Plattformen, über die wir agieren, ob das Google Ads sind oder Google Einkaufsanzeigen oder auch über Facebook Paid Posts. Wir arbeiten sehr intensiv im Bereich SEO, um die Keywords verfeinern. Das ist natürlich sehr zeitintensiv, aber auf Dauer zahlt sich das aus, weil sonst ist es auch sehr kostenintensiv, wenn man das nur über Paid Posts macht. Aber über Facebook, Instagram und Google, das sind unsere drei wesentlichen Kanäle im Online-Bereich. TikTok ist auch ein Thema, aber nicht zum Verkauf, sondern eher im HR, im Employer Branding-Bereich sind das Themen, Bereiche, wo wir TikTok nutzen und einsetzen. LinkedIn genau das Gleiche. Und das immer in Kombination dann mit den klassischen Medien wie TV-Werbung, Radio-Werbung, Prospekte oder Digital Display Ads.
Sind das dann Entscheidungen, die ihr treffen könnt für euch, für Jysk Deutschland, oder sind das dann so globale Entscheidungen, wir gehen nur da und da drauf und das?
Das ist ein, Es gibt global einen großen Blumenstrauß, einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten. Aber die Intention ist schon ganz klar, mehr in den Bereich Digital und Social Media auch zu investieren in der Zukunft. Mhm. Und länderspezifisch sind da die Gewohnheiten der Kunden sehr unterschiedlich. Und aus dem Dialog heraus zwischen der Länderorganisation und dem Marketingteam in Dänemark als auch der Agentur, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, erstellen wir dann den länderspezifischen individuellen Marketingmix.
Eine Frage vielleicht noch in Richtung Nachhaltigkeit. Ich habe gelesen, ihr wollt euren CO2-Fußabdruck, glaube ich, halbieren bis 2030. Ne? Inwiefern spielt da Technologie eine Rolle? Ich meine, ihr arbeitet viel mit Holz und all so einen Rohstoffen, wo es dann, obwohl Holz ist ja eigentlich ein nachhaltiger Rohstoff, wenn er dann lange genug hält und genutzt wird und nicht nur irgendwo gepresst und dann jedes Jahr neu gekauft wird. Also wie habt ihr da so einen großen Einfluss drauf, das wirklich durchzuziehen? Also das stelle ich mir echt schwer vor bei euren Produkten.
Es ist eine große Herausforderung, gerade aus dem Aspekt der Lieferanten heraus, weil die müssen eigentlich den größten Teil dieser Ambition, dieses Kuchens sicherstellen, ja, weil die Produktion der Artikel und das daraus generierte Carbon Footprint, das ist eigentlich der wesentliche Faktor. Auch die Lieferketten, die Lieferprozesse, die Lieferwege, da haben wir das Thema CO2 ganz groß und da arbeitet unser Einkauf sehr intensiv mit den Lieferanten daran, da diese Optimierungen herbeizuführen. Mhm. Es ist weniger der Elektrizitäts- oder der Gasverbrauch im Store, sondern eher das, was im gesamten Supply Chain entwickelt wird an Carbon Footprint.
Jetzt habe ich noch eine kurze letzte Frage. Mit eurer Lage seid ihr jetzt nicht mitten in der Innenstadt, haben wir eben schon geklärt, eher mit Auto gut erreichbar. Nichtsdestotrotz eine positiven Ausblick hätte ich gerne von dir. Warum muss ich mir um den deutschen Einzelhandel keine Sorgen machen? Hoffe ich. Vielleicht auch nicht.
Das gute Angebot zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort hast, dann hast du auch immer Kunden. Und die kaufen definitiv dort, wo es ihnen gefällt. Und deswegen brauchst du dir um den deutschen Einzelhandel keine Sorgen machen.
Wenn man das Richtige tut.
Ja, sehr genau.
Christian Schirmer, danke schön.
Ja, danke schön.
Sehr gerne.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.